Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Schön, dass Sie wieder dabei sind. Schön, dass Sie den Fernseher ausschalten konnten nach der Fußballorgie gestern oder vielleicht gar nicht dabei waren, so wie ich. Heute werden wir Ihnen ein paar neue Dinge aus der Welt der Wissenschaft präsentieren. Zum Beispiel gibt es ein neues Buch vom Humboldt-Soziologen Steffen Mau. Steffen Mau hat ein neues Buch geschrieben, Ungleich vereint, in dem er sagt, dass der Osten nicht nur anders ist, sondern auch auf Dauer anders bleiben wird. Und da werde ich ihn zu befragen, wie er zu dieser Analyse kommt. Und warum denn alle anderen sich geirrt haben, die gedacht haben, irgendwann mal wird es im Osten genauso wie im Westen. Es gibt eine neue Menschenaffenart, die entdeckt wurde anhand von zwei Zähnen und noch einem Stück Knochen. Wie machen die das eigentlich, die Paläontologen? Wie finden die das raus, was das ist und wie kommen die darauf, gleich eine neue Art auszurufen? Das wird eine unserer Fragen sein in einer Stunde. Und in einer halben Stunde geht es mal wieder ums Kinderkriegen. Und zwar da genau um die Frage, was können Väter eigentlich tun, mit dazu beitragen, um gesunde Kinder zu kriegen. Und Sie ahnen es schon, die Ernährung ist da sehr, sehr wichtig. Die Details, wie gesagt, in einer halben Stunde. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Da haben wir wie immer für Sie Meldungen aus der Welt der Wissenschaft vorbereitet. Und Ihre Aufgabe ist es, Sie müssen rausfinden, haben wir uns das nur ausgedacht, grob übertrieben oder ist das zwar unglaublich, aber wahr? Da gibt es nach der dritten Frage der richtigen Antwort, meine ich, einen Buchpreis, und zwar von Rainer Wieland, das Buch der Feste von Antike bis heute. Da geht es genau darum, warum Menschen, seitdem es sie gibt, Feste feiern, um ihre Götter zu ehren, erfolgreiche Jagden zu feiern oder Ernten, Fruchtbarkeit zu beschwören, bei Musik und Tanz die Gemeinsamkeit zu feiern. Und das ist in der Woche vor der Fusion sicherlich etwas, was Sie interessieren wird. Das können Sie gewinnen, wenn Sie sich jetzt bewerben als Teilnehmer, Teilnehmerin beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
This is a journey into sound.
Also wieder die berühmte Stimme von Ofer Haser, hier gesampelt von Eric B. and Rakim. Paid in Full hieß der Hit. Paid in Full hier, der Cold Cut Mix.
The Night Camp.
Aber das wusste Clemens natürlich, oder Clemens?
Ja, das wusste ich natürlich.
Ne?
Keine Ahnung gehabt.
Guten Morgen erstmal.
Guten Morgen, ja.
Geht's dir gut?
Ja. Ja, auch wenn es draußen regnet.
Ja, ja, das ist ja auch nicht überall im Land, glaube ich, der Fall. Ne? Von wo aus rufst du denn an?
Aus Berlin-Tegel, aus Konrad-Zöger.
Ah, okay. Clemens, ich habe gestern mal gebinge-watched die ersten drei Folgen der neuen Staffel von The Boys auf Prime. Machst du sowas, Serien gucken?
Nee, wirklich nicht.
Ah, also. Und dann erzähle ich mal nur für alle anderen, weil eben gerade ja Eric B. und Rakim lief. In den ersten drei Staffeln war es halt so, dass die Serienfigur Huey immer in, ja, wie man heute sagen würde, lächerlichen Erwachsenen-T-Shirts rumlief, nämlich in Band-T-Shirts, die er offensichtlich gekauft hat, als er als Jugendlicher auf den Konzerten war. Und jetzt als Erwachsener läuft er halt rum in T-Shirts von Bands wie, weiß ich, Foreigner oder Queen oder sowas. Ne? Und jetzt in der vierten Staffel hat diese Aufgabe Mother's Milk genommen, eine andere Figur, die nämlich genau rumlief in einem T-Shirt von Eric B. und Rakim, die wir gerade gehört haben, mit Paid in Full. Das wollte ich nur eben loswerden. Aber wenn du kein Serienfan bist, Clemens, was kann ich denn dann überhaupt für dich tun? Worüber können wir sprechen? Fußball etwa?
Nee, Radfahren.
Radfahren? Das klingt gut. Da wohnst du ja auch in der richtigen Gegend, ne?
Genau, genau. Schön grün hier und raus aus Berlin ist schnell. Also ja, ist eine schöne Gegend hier.
Okay, also Gesundheit ist ein Thema. Dann habe ich hier auch eine schöne erste Frage für dich. Die kommt hier.
Das frühe Essen von Erdnüssen kann eine Allergie verhindern. Kinder, die im ersten Lebensjahr Erdnüsse essen, haben ein geringeres Risiko, eine Erdnussallergie zu entwickeln. Und zwar bis ins Jugendalter. Das ist das Ergebnis einer Langzeitstudie aus London und Berlin. Die Forschenden haben 640 Babys in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe hat bis zum fünften Lebensjahr regelmäßig Erdnüsse in Form von Mousse oder Pulver bekommen. Die andere nicht. Im Anschluss zeigte sich, wer früh Erdnüsse isst, der senkt sein Risiko, eine Allergie zu entwickeln. Und das um 81%. Neue Ergebnisse der Studie verdeutlichen außerdem, dass der Schutzeffekt recht lange anhält. Auch nach 13 Jahren ist das Allergierisiko gering.
Also das klingt enorm plausibel, aber...
Was sagt der Bauch, Clemens? Das ist immer das Erste. Was sagt der Bauch?
Der Bauch sagt, das stimmt. Nur kenne ich euch ja. Also wenn irgendwas plausibel klingt, ist es meistens nicht der Fall. Trotzdem sage ich mal, es stimmt.
Ja, Clemens, was soll ich sagen? Und da hast du vollkommen recht. Aufs Bauchgefühl hören. Ja, ich weiß nicht, also ich kann es ja nicht wissenschaftlich beweisen. Ich kann einfach nur sagen, das hilft in den meisten Fällen weiter. Hier bei den Erdnüssen ist natürlich ganz wichtig, die Kinder müssen natürlich in einem Alter sein, in dem sie feste Nahrung bereits vertragen. Ja, also bitte keine ganzen Erdnüsse füttern, sondern Mousse oder Pulver sind gut verträglich. Tatsächlich, die Studie sagt, das frühe Essen von Erdnüssen kann eine Allergie verhindern. Clemens, Frage Nummer 2.
Ein Farn hat das größte Genom der Welt. Der Tropenfarn hat mit 160 Milliarden DNA-Basenpaaren das größte Genom der Welt. Das haben Forschende der Universität Barcelona entdeckt. Zum Vergleich, unser Genom besteht nur aus 3,2 Milliarden DNA-Basenpaaren. Damit spielen wir Menschen in puncto Genomlänge bestenfalls im Mittelfeld. Das Genom des Farns ist rund 50 Mal umfangreicher als unser eigenes. Er hat damit das größte Erbgut aller Lebewesen, die einen Zellkern haben, auch Eukaryoten genannt.
Ja, das stimmt. Das meine ich irgendwo gelesen zu haben.
Das ist schnell, okay. Ich hätte natürlich die Stille aus dem Tegeler Forst gerne auch noch länger genossen. Das war ganz schön. Du bist nicht weit weg von den Bäumen da, ne?
Nö, überhaupt nicht.
Also wohnst fast mittendrin?
Ich wohne fast mittendrin, genau. Ach, schön. Also ich gucke jetzt hier gerade, wenn ich aus dem Fenster gucke, auf den Wald sozusagen.
Und wie weit ist zum Tegeler See?
150 Meter.
Ach. Ja, ich wohne ja gern in Kreuzberg, aber wenn ich das höre, dann denke ich, naja, umziehen innerhalb der Stadt wäre vielleicht auch mal eine Idee. Also, zum Farn. Tatsächlich, das stimmt. Ein Tropenfarn hat wesentlich mehr DNA-Basenpaare als wir. Würde man die DNA dieses Farns entwirren und gerade aneinanderlegen, dann wäre dieser DNA-Strang mehr als 100 Meter lang. Und die menschliche DNA ist nur rund 2 Meter lang. Trotzdem sind wir die Krone der Schöpfung. Clemens, die wichtige dritte Frage kommt hier.
Die Küchenschabe hat sich von Deutschland aus in der Welt verbreitet. DNA-Vergleiche lösen nach 250 Jahren das Rätsel zur Herkunft der deutschen Schabe. Sie wurde nicht nur zuerst in Deutschland entdeckt und beschrieben, sondern stammt tatsächlich ursprünglich auch von hier. Deswegen auch der Name. Das fanden Forschende der National University of Singapore in ihren Analysen heraus. Die deutsche Schabe ist weltweit bekannt, denn diese Art ist mit Abstand am weitesten verbreitet. Am liebsten hält sie sich in Küchen, Lagerräumen, Gaststätten, Einkaufszentren und Viehställen auf. Und die gibt es schließlich auf der ganzen Welt.
Also, was wir sagen, ist, die Küchenschabe hat sich von Deutschland aus in alle Welt verbreitet.
Also, da sagt mein Bauch jetzt, das stimmt nicht. Ich habe keine Ahnung, aber ich höre mal auf meinen Bauch und sage, nein, das stimmt
ja,
nicht.
Ja, und genau das sage ich mal, aufs Bauchgefühl hören. Ja, du hast vollkommen recht. Obwohl die deutsche Schabe, die heißt ja tatsächlich so, zuerst in Mitteleuropa beschrieben wurde, hat sie in Europa keine engen Verwandten. Die Küchenschabe kommt also nicht aus Deutschland, wie der Name suggeriert, sondern entwickelt hat sie sich in Südasien. Ihr erster Vertreter hat sich wahrscheinlich erst vor rund 2100 Jahren, also ein relativ junges Tier, in Indien oder Myanmar entwickelt. Von da aus hat sie dann die Welt erobert in Gepäckstücken über Land, den Schiffshandel und so weiter. Es gibt da einen sehr schönen Artikel zu, wie die Küchenschabe die Welt eroberte. Lohnt sich zu lesen. Clemens, herzlichen Glückwunsch. Du hast ein spannendes Buch gewonnen von Rainer Wieland im Propylen Verlag. Das ist ein dicker Wälzer, 400 Seiten. Der kostet im Buchhandel gute 48 Euro. Und da geht es wirklich um die Frage, warum feiern wir Menschen eigentlich Feste? Was bringt uns das? Wo kommt das her? Seit wann machen wir das? Welche Rituale und Gebräuche gibt es? Wo feiert man auf der Welt anders? Und dieses Spektrum, was er beschreibt, es reicht von Platons Gastmahl bei Sokrates über den tanzenden Wiener Kongress bis zum Karneval in Rio. Das gehört jetzt dir, es sei denn, du setzt es mit diesem Angebot aufs Spiel.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Ja, du hast ja eigentlich einen Lauf, ne? Aber du weißt, wie es ist. Wenn du jetzt aufhörst, kannst du das Buch einfach einsacken. Wenn du noch eine Frage haben möchtest, hast du am Ende beides, Buch und Abo, oder beides verloren?
Ja, nee, also auch wenn ich jetzt als Spielverderber gelte, ich höre auf und nehme das Buch.
Sehr schönes Buch, Clemens. Dann sage ich herzlichen Dank fürs Mitspielen.
Jo, danke.
Viel Spaß noch am Wochenende.
Jo.
Und du weißt, jetzt nicht auflegen, ne?
Mach ich.
Mach's gut. Ciao, ciao. Wir haben letzte Woche hier in der Sendung etwas gelernt, nämlich schon ein leicht erhöhter Blutdruck kann sich negativ auswirken auf den Erfolg einer künstlichen Befruchtung. Das gilt natürlich für die potenziellen Mütter. Aber auch potenzielle Väter sollten mit ihrer Gesundheit nicht allzu sehr rumasen und sich möglichst gesund ernähren, wenn sie Väter werden wollen. Väter können nämlich unabhängig von den Genen eine Anfälligkeit für bestimmte Krankheiten an die Kinder vererben. Rausgefunden hat das nun der Molekularendokrinologe Dr. Raffaele Teperino von der Forschungsgruppe Umweltepigenetik am Helmholtz-Zentrum München, dem deutschen Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt. Herr Teperino, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Koski.
Molekularendokrinologe, was sagen Sie denn, wenn Sie jemanden fragt, was machen Sie beruflich?
Ja, ich bin so, wie gesagt, wir untersuchen den Einfluss der elterlichen Gesundheit von der Empfängnis auf die Gesundheit der Nachkommen.
Ja. Also in Epigenetik taucht da auch drin vor, Umweltepigenetik. Was war das nochmal, Epigenetik?
Genau. Epigenetik ist alles, was über Genetik ist, praktisch. So, wir haben alle, so wir alle haben eine DNA-Sequenz, aber das DNA-Sequenz kann in verschiedene Modus oder verschiedene Modi gelesen werden. Und die Epigenetik ist praktisch über diese DNA-Sequenz und sagt, wie wir diese DNA-Sequenz lesen kann.
Mhm. Sie haben für Ihre neue Studie Gesundheitsdaten analysiert von Eltern und ihren Kindern. Was war genau Ihr Ziel? Was wollten Sie rausfinden?
Ja, so als wir dieses Projekt starteten, das waren viele Studien, deuteten darauf, nur darauf hin, dass die Ernährung der Väter die Gesundheit der Kinder beeinflusst. Und wir wollten ein bisschen systematischer das angehen. Deswegen haben wir mit Professor Antje Körner von der Universität Leipzig zusammengearbeitet. Und Antje Körner ist eine der Leiterinnen der Lifestyle-Studie. Mit der Lifestyle-Studie haben wir mehr als 3000 Familien untersucht und dort festgestellt, dass der BMI der Väter vor der Zeugung das Risiko der Kinder beeinflusst, Adipositas oder Stoffwechselerkrankungen zu entwickeln.
Der Body Mass Index.
Genau, der Body Mass Index.
Aber wusste man das nicht schon vorher, dass mehrgewichtige Eltern ihre Fettleibigkeit an die Kinder vererben?
Ja, genau. So die Tatsache, da einer oder beide Eltern deine, insbesondere die Mutter mit Diabetes oder Adipositas zu haben, ist einer der stärksten Risikofaktoren für Kinder, Adipositas und Diabetes zu und oder Diabetes zu entwickeln. Mhm. Aber die Molekularmechanismen war zurzeit nicht bekannt.
Aha, Sie wollten also wissen, wo genau ist der Mechanismus, damit man vielleicht auch Therapie oder Heilungsmethoden entwickeln kann, um da anzusetzen.
Genau.
Was haben Sie rausgefunden?
So, wir haben bei den Lifechild-Studie haben wir festgestellt, wie gesagt, dass der BMI der Väter vor der Zeugung das Risiko der Kinder beeinflusst, Adipositas und Stoffwechselstörungen zur Entwicklung. Und interessanterweise, das ist unabhängig von der Body Mass Index der Mutter vor der Zeugung, aber auch von den so-called Genetic Risiko, also die berechneten genetischen Risiko und auch mehrere Umweltfaktoren, so Lebensstil, Familienernährung, Bildschirmzeit, Sport und so weiter und so fort. Und dann in die Mäuse, was wir gefunden haben, ist, dass wenn die Mäuse vor der Zeugung mit einem High-Fat-Diet gefuttert werden.
Dazu muss ich sagen, Sie haben dann also erstmal diese Daten gehabt und dann haben Sie ein Mäuseexperiment im Labor gemacht.
Genau. Und so in die Mäuse, wenn die Haiferzeit gefuttert werden, dann sind die die Nachkommen haben die auch ein hohes Risiko für Stoffwechselstörungen haben.
Das heißt, die Mäuse wurden mit viel Fett gefüttert.
Genau.
Oho. Okay, und was lernen wir daraus?
So, von der Sozialwissenschaft sozusagen, wir lernen, dass je gesünder die Ernährung der verwendenden Väter ist, desto geringer ist das Risiko der Kinder, im Laufe ihres Lebens Übergewicht oder Erkrankungen wie Diabetes zu entwickeln. Das ist von der Sozialwissenschaft sozusagen. Von der Molekularperspektive aber, wir haben einen ganz neuen Mechanismus entdeckt, dass diese epigenetische oder nicht genetische Vererbung reguliert.
Und haben Sie auch schon eine Idee, wie man in diesen Mechanismus eingreifen kann, um, sagen wir mal, adipösen Vätern gesunde Kinder zu ermöglichen?
Ja, was wir gezeigt haben, ist, dass diese Mechanismus sozusagen ist fast komplett kann man fast komplett zurückstellen. So, wenn wir zum Beispiel Mäuse ein Haiferdiet futtern und dann wieder zurück auf eine normale Diet, so gesunde Diet, dann ist diese Vererbung zurückgestellt. So, okay. Es ist ein komplett reversibel Mechanismus.
Das heißt also, es gibt einen direkten Zusammenhang. Je schlechter sich jemand ernährt, desto stärker sind die Gefahren für die Gesundheit der Nachkommen. Und sobald diese schlechte Ernährung abgestellt wird, werden auch die Nachkommen wieder gesünder.
Genau.
Ja, dann sage ich herzlichen Dank für diese Erkenntnisse vom Deutschen Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt, dem Helmholtz-Zentrum München, wo der Molekularendokrinologe Dr. Raffaele Teperino in der Forschungsgruppe Umweltepigenetik forscht. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank.
Schönes Wochenende.
Ciao.
Ich gucke natürlich auch mal Quizshows im Fernsehen, Gefragt, Gejagt zum Beispiel. Und da habe ich neulich mal kurz gestutzt, als die richtige Antwort auf die Frage, stammt der Mensch vom Affen ab? Wie lautete? Wissen Sie es so spontan? Richtig ist, nein, tut er nicht. Ich war mir da nicht mehr ganz sicher. Nein, der Mensch stammt nicht vom Affen ab. Wir hatten nur einen gemeinsamen Vorfahren, die Affen und wir. Wir gehören allerdings zur Gattung der Menschenaffen oder Hominiden, genau wie Gorillas, Schimpansen, Orang-Utans und der Mensch. Jetzt kommt womöglich noch eine bislang unbekannte Gattung hinzu und die heißt Manfred. Beschrieben worden ist der Buronius Manfred Schmidi von der Paläontologin Dr. Madeleine Böhme. Sie ist Professorin für terrestrische Paläoklimatologie an der Uni Tübingen. Frau Böhme, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Woher hat Manfred denn seinen Namen?
Ja, also der Manfred hat seinen Namen vielleicht von seinen Eltern, aber Scherz beiseite. Die neue Art und Gattung heißt tatsächlich Buronius Manfred Schmidi. Buronius, die Gattung, nimmt Bezug auf den mittelalterlichen Namen von Kaufbeuren, nämlich in der Nähe von Kaufbeuren bei Pforzen gefunden. Und Manfred Schmid ist ein Privatsammler, ein Privatwissenschaftler, der schon vor 40 Jahren als Schüler, muss man sagen, begeistert war, Fossilien zu suchen. Und er an der Stelle, wo wir heute in der Hammelschmiede graben, hat er auch schon in den 70er, 80er Jahren Fossilien gefunden. Und um dieses Engagement zu ehren, nannte ich die Art Manfred Schmidi.
Die Grube, wo das gefunden wurde, ist eine recht berühmte für Archäologen, richtig?
Richtig, das ist die Hammerschmiede bei Pforzen in der Nähe von Kaufbeuren und sie ist tatsächlich seit 4 Jahren sehr berühmt.
Lag da nicht auch Udo, genauer der Danuvius Guggenmosi, also ebenfalls eine neu entdeckte Art?
Richtig, genau. Und nicht einfach so, er lag auch in der Grube, sondern wir fanden die Überreste beider Arten nebeneinander, direkt nebeneinander. Wir können also davon ausgehen, dass sich beide Arten begegnet sind, dass sich also vielleicht sogar beide Individuen oder alle Individuen kannten.
Von welcher Zeit reden wir da? Wie lange ist das ungefähr her?
Sehr lang. 11,62 Millionen Jahre, also 11.620.000 Jahre.
Was war denn da los? War diese Gruppe womöglich so eine Art vereinte Nation der, was ist das, Steinzeit?
Nein, das ist noch lange vor der Steinzeit. Also Werkzeuge sind aus der Zeit nicht bekannt. Ja, Vereinte Nationen. Es ist tatsächlich schon außergewöhnlich, dass wir zwei Arten, oder es ist einmalig genauer gesagt, zwei Arten nebeneinander im selben Habitat. Wissen Sie, dass zwei Menschen, Affenarten, eine Nische, ein Ökosystem besiedeln. Das ist heute nur im tropischen Afrika, am Äquator mit Gorilla und Schimpanse der Fall. Ansonsten ist das unbekannt und es ist fossil bisher nie belegt worden. Wir konnten zum ersten Mal diese Koexistenz, ob sie friedlich war, das wissen wir nicht, aber diese Koexistenz konnten wir zum ersten Mal wissenschaftlich belegen.
So, nun gibt es also den neuen Manfred. Viel übrig ist von dem nicht, nur zwei Zähne und eine Kniescheibe, wie ich lesen konnte. Wie können Sie denn anhand von so wenig Material darauf kommen, das muss eine neue Gattung, das muss eine neue Art sein?
Ja, also die Frage nach der Verwandtschaftsbeziehung bei fossilen Menschenaffen, aber auch anderen Tieren, die wird im Wesentlichen über die Zähne diskutiert. Oder das heißt, also wir erkennen eine neue Art im Wesentlichen an den Merkmalen der Zähne. Und das betrifft menschliche Vorfahren genauso wie Pferde oder Schweine. Und das heißt, die Zähne sind die wichtigsten. Und da hatten wir zwei sind weniger als 20, aber die waren so aussagekräftig, vor allen Dingen, weil wir dieselbe Zahnposition von dem Udo Danumius auch hatten, sodass wir erstmal sagen konnten, beide sind völlig unterschiedlich in ihrer artlichen Ausprägung und es gibt bisher keinen bekannten weltweit oder in Europa, der mit dem neuen Boronius auch nur annähernd vergleichbar ist. Und das hat uns dann die Analyse recht einfach gemacht, zu sagen, das ist was Neues, auch wenn es nur wenig Material ist. Aber schauen Sie, der erste Archaeopteryx war auch ein Stück, ein Individuum und trotzdem war klar zu sehen, das ist was Neues. Und so ist es halt auch da. Aber unsere Grabungen gehen weiter und wir sind überzeugt und sehr, sehr sicher, dass wir in der Zukunft weitere Manfreds und Udos finden werden.
Mhm. Wissen Sie noch mehr über das Leben von Manfred?
Ja, wir haben einiges herausbekommen, vor allen Dingen über die innere Zahnanatomie, Zahnstruktur. Manfred oder Boronius war ein Pflanzenfresser bzw. ein Blattfresser. Also er hatte eine ganz andere Ernährung als Danumius. Danumius war eher vergleichbar mit uns ein Allesfresser. Und das sind also vor allen Dingen Fragen nach der Dicke des Zahnschmelzes sehr wichtig, aber auch natürlich wie an den Zähnen, an den Backenzähnen, die Kau- oder Schneidkanten ausgeprägt sind. Das heißt also, beide Arten, die im selben Ökosystem lebten, waren ökologisch komplett verschieden. Der kleine Boronius war sehr klein, 10 Kilogramm schwer, ein Blattfresser. Er war wahrscheinlich stärker baumbewohnt als Danubius. Danubius ein Zweibeiner, ein Allesfresser. Durch die Bipedie, durch die Zweibeinigkeit war er in der Lage, in einem breiten Umfeld auch nach Nahrung zu suchen. Und er hat wahrscheinlich eben die Nahrung stark gewechselt. Also das sind also verschiedene pflanzliche und wahrscheinlich eben auch verschiedene tierische Eiweiße, die er zu sich genommen hat.
Und das alles wissen Sie aus zwei Zähnen und einer Kniescheibe?
Ja, das ist tatsächlich möglich, wenn die Zähne gut erhalten sind, wenn sie die Internstruktur zeigen und wenn wir das Vergleichsmaterial haben. Das ist ja immer relativ zu anderen. Also der Danubius ist relativ allesfressender. Ja. Und er ist tatsächlich in dem Merkmal des Zahnschmelzes dem Menschen sehr, sehr ähnlich.
Boronius Manfred Schmiedi, so heißt die neue Menschenaffengattung und Art, beschrieben von der Paläontologin Dr. Madeleine Böhme. Sie ist Professorin für terrestrische Paläoklimatologie an der Uni Tübingen. Frau Böhme, war mir wieder mal ein Vergnügen, mit Ihnen reden zu dürfen, hier bei den Profis auf Radio 1. Danke, dass Sie bei uns waren. Schönes Wochenende.
Danke Ihnen. Tschüss.
Tschüss. Sie kennen schon lange das Internet der Dinge. Gemeint ist, dass sich auch unsere Beleuchtung, unsere Heizung steuern lässt durch internetbasierte Apps. Bei den ganz Mutigen bestellt der Kühlschrank heute schon selbstständig frische Milch, sobald die Tüte alle ist oder abgelaufen. Das Internet drängt aber auch verstärkt in unsere Körper ein. Sie tragen vielleicht ein Fitnessarmband, das Ihre Schritte zählt, oder eine Smartwatch, Ihre Mutter ein Hörgerät, das man per App justieren kann, und Ihr Vater vielleicht ein Herzimplantat mit Datensender. Und da kann es dann theoretisch brenzlig werden, denn all diese Anwendungen lassen sich nicht zu 100% vor Hackerangriffen schützen. Der Psychologe Dr. Stefan Schulz warnt deshalb, wovor genau, das soll uns der Professor für Verhaltensmedizin und humanbiologische Grundlagen für die Gesundheitswissenschaften von der Uni Trier selbst verraten. Herr Schulz, guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Herr Kalkowski.
Schluss mit der appbasierten Medizin, wäre das Ihre Forderung?
Ja, ganz in dieser Globalität würde ich das so nicht sagen, denn der Nutzen überwiegt in vieler Hinsicht doch schon sehr die Risiken.
Aber es gibt diese Risiken. Schauen wir mal auf so ein Herzimplantat. Wie funktioniert das denn eigentlich heutzutage?
Ja, also Herzimplantat, das bedeutet implantierter kardioverter Defibrillator oder auch Herzschrittmacher oder ähnliche Geräte. Und diese Geräte sind heute im ganz großen Stil auch vernetzt. Das heißt, die kann man über ein Funkprotokoll ansteuern. Man kann Updates aufspielen, man kann Daten auslesen, man kann mitbekommen, ähnlich wie bei so einer Fitnessuhr, ob jemand eben aktuell Herzprobleme hat. Und der Arzt kann das direkt dann anschauen und dann auch in Kontakt mit dem Patienten treten. Also sehr nützliche Dinge eigentlich.
Was brauche ich dafür, um Zugriff zu haben?
Ja, normalerweise hat man eben das Gerät im Körper implantiert und das nimmt über Funk mit so einer kleinen Basisstation im Schlafzimmer dann Kontakt auf und die kann dann über ein spezielles Protokoll, übers Handynetz mit der Klinik sozusagen telefonieren und gibt die Daten dort an Server weiter und können dort ausgelesen und verwendet werden.
Und der Arzt, der das macht, der hat wahrscheinlich ein Passwort oder wie läuft das?
Genau, und das ist gleich schon eins der Probleme, dass eben auf diesem Level sozusagen in Krankenhäusern häufig noch veraltete Software, veraltete Hardware benutzt wird, aus Kostengründen. Teilweise fehlt auch die Sorgfalt im Umgang mit Passwörtern. Und es gibt einfach grundsätzlich bei so einem komplexen System immer wieder Möglichkeiten, hier einzudringen und Missbrauch zu betreiben. Und das kann eben einerseits sein, dass man Daten klaut, dass die dann einfach, die sind auch wertvoll, Gesundheitsdaten, oder dass man manipulativ eingreift.
Welche Art von Cyberangriff wäre hier theoretisch vorstellbar auf den Patienten?
Auf den Patienten selbst ist schon mit etwas höheren Hürden verbunden, aber es ist in 2018 auf einer Hacker-Konferenz gezeigt worden unter zwei Laborbedingungen, aber dass man grundsätzlich hier ein proprietäres Programm aufspielen kann auf so ein Defi und dann in der Lage war, sozusagen per Fernsteuerung tatsächlich auch so einen elektrischen Impuls abzugeben, was eben diese Defis können, um normalerweise eine Arrhythmie, also eine Herzrhythmusstörung zu beenden. Und wenn ich diesen Impuls aber beim normalen Herzschlag abgebe, dann bringt er das Herz aus dem Rhythmus und das kann lebensbedrohlich werden.
Das heißt, theoretisch könnte ich mit einem solchen Hackerangriff einen Herzinfarkt erzeugen. Wäre das das, was Krimi-Autoren den perfekten Mord nennen würden, weil nicht nachweisbar?
Ja, es werde in diese Richtung gehen, aber man kann natürlich das Gerät hinterher analysieren und man könnte dann wahrscheinlich die Manipulation schon nachweisen und vielleicht auch zurückverfolgen. Deswegen ganz perfekt ist es wahrscheinlich nicht. Ansonsten ist natürlich schon so, dass der Aufwand sehr hoch ist, die Hürden groß sind. Man muss normalerweise auch irgendwo relativ nah an den Menschen rankommen, um dann hier auch entsprechend manipulativ akut eingreifen zu können. Das würde man wahrscheinlich nur machen mit Menschen, die ein wirklich hochinteressantes Ziel abgeben.
So Elon Musk oder sowas, da kann man sich das vorstellen. Und trotzdem warnen Sie jetzt und meinen, dass Patienten besser aufgeklärt werden sollten über die theoretischen Risiken von Cyberangriffen auf ihr Herzimplantat. Warum?
Ja, wir sehen eigentlich das größte Problem hier, dass das einfach ganz schlecht reguliert ist. Wenn jetzt solche Informationen, wie wir sie gerade besprechen, jemand hört mit einem Defi oder einem Schrittmacher, das kann ja sehr verunsichern und auch Angst machen. Und insbesondere, wenn ich vorher noch nie was davon gehört habe, dass mein Gerät das eigentlich kann. Und deswegen wünschen wir uns eigentlich, dass bereits vor der Implantation bei der Aufklärung hier eine klare Regelung ist, wie man darüber spricht, sodass das Risiko einfach auch gut vermittelt wird und der Patient es gut versteht und auch informiert ist und einfach, wenn solche Dinge in den Medien diskutiert werden oder wenn dann Updates kommen, einfach auch passend reagieren kann, dass er sagt, ja, für mich ist das so in Ordnung, ich habe das verstanden.
Und wir sagen also auch nochmal, es ist ein theoretisches Risiko, ein sehr geringes Risiko, aber theoretisch möglich. Was raten Sie denn den Patienten? Sollten die besser niemanden einweihen, also am besten gar keinem erzählen, was man da so mit sich rumträgt, dass man einen Herzschrittmacher hat?
Es lässt sich eigentlich ganz schwer verhindern. Ich meine, das ist natürlich für bestimmte Personen, die jetzt hier sich als Ziel empfinden, wäre das möglicherweise eine Maßnahme, jetzt ein Politiker in einem Amt, dass da überhaupt niemand weiß, dass der so ein Gerät hat. Aber für den Otto-Normalverbraucher macht es viel mehr Sinn, einfach offen mit dem Arzt das mal anzusprechen, zu klären, dass einfach wirklich auch das Gerät auf neuestem Stand ist und auch zu verstehen, dass wirklich das individuelle Risiko für, ja, ich sag mal, Otto-Normalverbraucher eigentlich schon vernachlässigbar ist und der medizinische Nutzen das bei weitem überwiegt.
Mehr Aufklärung bei Herzimplantaten fordert der Psychologe Dr. Stefan Schulz als Professor für Verhaltensmedizin und humanbiologische Grundlagen für die Gesundheitswissenschaften an der Uni Trier. Passt auf keine Visitenkarte, Herr Schulz. Bei den Profis auf Radio 1. Danke, dass Sie bei uns waren, und Ihnen ein schönes hackerfreies Wochenende wünsche ich Ihnen.
Ich bedanke mich herzlich. Schönes Wochenende
an alle, die zuhören. Tschüss, tschüss. Benjamin Blümchen hat einen ganz klaren Vornamen, da muss man überhaupt gar nicht nachfragen. Jedes Kind weiß, dass der Herr Blümchen mit Vornamen Benjamin heißt. Aber wie ist das eigentlich mit anderen Elefanten? Haben die sowas, Vornamen? Ich würde erstmal davon ausgehen, nein. Und dennoch sind es ja Individuen. Auch wenn Elefanten in einer Herde zusammenstehen, dann ist das ja nicht einfach Elefant 1, 2, 3, 4, 5, sondern vermutlich haben die auch Beziehungen zueinander. Und deswegen sollte es uns eigentlich auch gar nicht wundern, dass Elefanten sich untereinander mit Namen begrüßen. Nur, wie findet man das raus? Woher will man wissen, dass das einzelne Törö eben wirklich genau einen bestimmten Elefanten meint und keinen anderen? Und das ist jetzt in einer Studie untersucht worden, in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift. Eine Studie, die sehr viele Daten erhoben hat über sehr viele Jahre, und sie wird uns vorgestellt von einem Mann, der Elefanten sehr gern mag.
Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Trörö, lieber Marc, trörö.
Ja, Rumpel, Krach, lieber Stefan, guten Morgen.
Wobei du natürlich gleich was Richtiges sagst, denn dieses Trörö, was wir so aus den Kinderbüchern kennen, ist gar nicht das typische Geräusch, mit dem Elefanten sich untereinander verständigen, ne?
Nein, da hast du recht. Das ist so ein harmonisches Geräusch, was sehr viele Informationen tragen kann. Auf Englisch ein Rumble, also mit niedriger Frequenz. Und das ist so die allgemeine Sprache, mit der die sich über alles Mögliche unterhalten. Und in der steckt natürlich super viel drin, was die Studie auch so schwierig macht. Übrigens, ich wollte noch sagen, man kann übrigens auch tatsächlich Kinder, wenn man jetzt seine Kinder benennt als Elternpaar, kann man die auch durchnummerieren. Das haben die Römer gemacht. Also Tertius, Secundus, Primus. Und ich habe sogar Freunde, die das auch mit ihren Kindern gemacht haben. Also man kann auch Elefant 1, 2, 3 machen.
Wir wollen jetzt und gar nicht auf die verrückten Namen, die Elon Musk seinen Kindern gegeben hat, verweisen, ne? Die ja niemals aussprechbar sind. Also Rumble in the Jungle. Welche Uni war das denn eigentlich, die da nachgeforscht hat?
Das war eigentlich eine Untersuchungsstätte vor Ort, die das gemacht haben. Also das in Nairobi, Kenia ist ja das Land der Elefanten. Dort haben sie in Nord- und Südkenia haben sie dann die Elefanten sich angeschaut. Aber die Universities, die dabei waren, waren in dem Fall aus, also US-Universities aus Fort Collins in Colorado. Die haben dann ganze Massendatenauswertung gemacht. Das ist eine Irrsinnsarbeit gewesen, wo sie nur nicht mit künstlicher Intelligenz gearbeitet haben. Das haben sie wohl noch nicht geschafft, weil das Paper so lange in der Begutachtung war. Das ist auch sehr interessant. Ich glaube, man kriegt ja so ein bisschen raus aus der Zeit zwischen dem Einreichen der Veröffentlichung und dem, wann es veröffentlicht wird, wie sehr die Menschen daran geglaubt haben. Und die mussten wohl ein dickes Brett bohren, die Kollegen und Kolleginnen, weil offenbar die Begutachter gedacht haben, nee, also jetzt reicht's. Also, dass die Elefanten auch noch Namen haben, das können wir uns irgendwie nicht so richtig vorstellen. Beweist uns das mit super vielen Daten. Und das haben sie dann gemacht. Sie haben hunderte von Calls ausgewertet, also 527 Rufe in Nordkenia und fast 100 Rufe von Elefanten, die getrennt von ihrer Gruppe waren, aber zu einer selben Familie gehörten in Südkenia, und haben dann geschaut, das ist eigentlich ziemlich knifflig, wie kriegen wir denn jetzt überhaupt raus, ob in diesem komplizierten Gemisch von Tönen, in diesem Tröten und Rumblen, wieder überhaupt der Name drin ist. Und das haben sie auf zwei Arten gemacht. Erstmal haben sie die aufgenommen, diese Calls, und haben dann geguckt, ob das einfach eine Nachahmung ist. Das gibt es nämlich bei großen Tümmlern, die pfeifen und machen dann einfach, wenn ein anderer, zum Beispiel, wenn du sagen würdest Stefan, dann würde ich sagen Stefan als Tümmler. Und das machen die Papageien auch, ne? Also, weiß ich nicht, Polly, Polly. Also das ist einfach nur eine Nachahmung. Ich habe dich verstanden, ich mag dich. Aber das machen Menschen ja nicht. Die ahmen das ja nicht nach, sondern die sprechen einen Namen nach, der auch nicht angeboren ist. Zum Beispiel, es gibt ja auch viele Calls bei Vögeln, die sind sowieso angeboren. Das ist, kann dann schon gar nicht der persönliche Name anderer Tiere sein, weil es kann ja nicht angeboren sein, wen ich wann wo treffe. Also das ist hier eine ganz besondere Sache. Und dann haben sie erstmal geschaut, funktioniert das? Also können sie vorhersagen anhand der Calls, die sie hören, welches Tier gemeint ist? Denn nur wenn ich das vorhersagen kann, aus meinen Daten, die ich da erhoben habe, dann weiß ich, dass ich da richtig liege. Und das klappt in ungefähr 20% der Fälle. Das hört sich nicht viel an. Das ist aber deutlich mehr, als es durch Zufall klappen würde. Da wären es nämlich nur 7% gewesen und hängt eben damit zusammen, dass nicht nur der Name des anderen Elefanten da drin steckt, Ereignis angesprochen, sondern eben auch noch vielleicht das Geschlecht oder wie es der Person gerade geht oder was überhaupt los ist, komm rüber oder ich komme gleich rüber, irgendwie sowas. Und das zweite war, sie haben dann Elefanten, die bereits aufgenommenen Töne, von denen man wusste, dass sie sich auf einen bestimmten anderen Elefanten beziehen, also auf dessen Namen, vorgespielt und geguckt, ob das Verhalten sich ändert. Und das war genau so. Die Elefanten sind dann zum Beispiel schneller gelaufen oder, was man auch vermutet, sie freuen sich dann einfach so wie Menschen auch, die angesprochen werden von jemandem, den sie mögen. Das heißt, es gab auch echte Verhaltensänderungen, wenn man das sozusagen vom Tonband vorgespielt hat. Aber trotzdem ist es eine schwierige Sache, wie gesagt. Es klappte nur in ungefähr einem Fünftel der Fälle. Mhm. Das heißt, da muss auf jeden Fall nochmal die künstliche Intelligenz drüber, um die ganz, ganz, ganz genauen Eigenschaften des Namens zu unterscheiden von allem anderen, was drin steckt. Und sie haben im Zuge der ganzen Untersuchung noch eine vierte Gruppe von Tieren gefunden, die auch sich mit Namen ansprechen. Das sind Nilflughunde.
Ja.
Das heißt, es bleibt also hier extrem spannend und die Zuhörerinnen und Zuhörer können natürlich auch bei sich im Garten mal gucken, ob sich die Tiere vielleicht auch gegenseitig ansprechen.
Marc, was ich merkwürdig fand, war, dass die Studie auch ergeben hat, dass die Elefanten von jedem anderen Elefanten mit einem anderen Namen angesprochen worden sind. Das heißt also, wenn du 8 Elefanten vor dich hast, ruft der eine Marc, der andere ruft Willi, der dritte ruft Horst und wieder einer ruft Karin. Das ist ja merkwürdig. Kann nicht am Ende, wenn diese Untersuchung mit KI nochmal durchgeführt und abgeschlossen wurde, dabei rauskommen, dass was die Elefanten im Grunde genommen meinen, ist A?
Ja, genau, ey, ja, aber ey, du, das hast recht. Also, es könnte sein, dass sie entweder sagen, ey, aber trotzdem das auf einen bestimmten Elefanten prägen. Das wissen wir ja, weil es ja auch vom Tonband geklappt hat und das Verhalten von einem Elefanten aus der Gruppe sich nur geändert hat. Genau, das ist das eine. Und das zweite, das ist meine Vorstellung, es ist nicht Horst und Helga, was sie sich gegenseitig zurufen, sondern natürlich bezaubernde Namen, da das meistens ja in der Familie gemacht wird. Also, Schatz, Engel, Honig, Schnute und so weiter.
Also, das war schön. Danke, bis zum nächsten Mal.
Mein
Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Der Soziologe Steffen Mau ist Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Uni in Berlin. Und ihn durfte ich schon oft zitieren hier bei den Profis seit seinem Buch Das metrische Wir über die Quantifizierung des Sozialen. Und auch die empirischen Erkenntnisse aus seinem letzten Buch aus Triggerpunkte, die haben schon oft geholfen, einfach das Gefühl einer gespaltenen Gesellschaft mit Fakten kritisch zu hinterfragen. Jetzt hat Mau ein neues Buch geschrieben mit dem Titel Ungleich vereint. Warum der Osten anders bleibt, Herr Mau. Guten Tag.
Hallo, Herr Karkowski.
Sie sagen da zwei Dinge. Der Osten ist anders und der Osten wird anders bleiben. Was genau meinen Sie denn mit diesem Sammelbegriff, der Osten?
Ja, der Osten ist erstmal ja ein geografischer Raum, aber ich denke, er ist ein Stück weit mehr, auch irgendwie ein sozialer oder auch ein kultureller Bezugsraum, auf den sich Leute irgendwie beziehen, wo Leute Identitäten ausbilden, aber wo sich natürlich auch bestimmte ja soziale Strukturen ausgebildet haben. Und da würde ich schon sagen, wenn wir über Ost- und Westdeutschland reden, dann haben die allermeisten Leute doch irgendwie ein Bild im Kopf.
Der Osten ist anders, ja, aber warum ist das so?
Das hat was damit zu tun, dass zwei sehr ungleiche, ja eigentlich auch antipodische Gesellschaften sich vereint haben und dass die Vereinigungsbedingungen auch sehr ungleich waren. Die DDR hat sich ja mit der Vereinigung im Prinzip aufgelöst und steht jetzt auch als sozusagen als Verhandlungspartner gar nicht mehr zur Verfügung. Und dann gab es eben sehr ungleiche Strukturen, die sich vielleicht in der Transformation noch mal ein Stück weit verändert haben, aber die sich jetzt festgesetzt haben. Und ich würde sagen, wir können jetzt nicht mehr über die ostdeutsche Transformationsgesellschaft sprechen, sondern wir müssen eigentlich sagen, wir sind jetzt in einer Posttransformationsgesellschaft angekommen, wo eigentlich diese Angleichungs- oder Aufholdynamik zu einem Erliegen kommt und sich Dinge doch dann festsetzen und verstetigen.
Was spricht denn dafür, dass die Gesellschaft der in den 5 Bundesländern als Block auch anders bleibt?
Ja, weil man eben sehen kann, also bei den letzten Europawahlen war das ja eindrucksvoll und alle Zeitungen haben das abgebildet, dass doch die gesamten Landkreise und auch die kreisfreien Städte im Osten völlig anders in der Wählerstruktur und in den Wahlpräferenzen war als der Westen. Und man kann eigentlich zu ganz vielen Indikatoren solche Karten machen und da bildet sich immer die alte DDR irgendwie ab, ob das der Anschluss an Fernwärmenetze ist oder ob das die Größe landwirtschaftlicher Betriebe ist oder die Zahl der Tennisplätze. Also man kann eigentlich hunderte Indikatoren finden und dann sieht man immer wieder diese alte Karte. Und da würde ich schon sagen, das hat man eigentlich nicht so erwartet. Da hat sich irgendwie was festgesetzt und ausgehärtet. Und mein Buch ist ein bisschen so ein Versuch zu sagen, bringen wir mal Realismus in die Debatte und gucken, was davon bleibt, was problematisch ist und was vielleicht gar nicht so problematisch ist.
Welche Gründe finden Sie denn dafür, dass diese Angleichung zwischen Ost und West, die sicher vor ein paar Jahren noch in vielen Köpfen ganz logisch erschien, dass der Osten sich dem Westen angleicht und westlicher wird, warum hat das nicht stattgefunden? Was meinen Sie?
Ja, das hat sicher was mit vergangenen Weichenstellungen zu tun, sicherlich auch mit dem langen Schatten der DDR, aber auch mit der Wiedervereinigung selbst. Da hat man damals auch bestimmte Sachen nicht gesehen. Die Erwartung war ja immer, man hat jetzt diese Blaupause des Westens und die wird über den Osten rübergelegt und dann verändert sich alles in dieselbe Richtung. Und in Teilen hat das ja auch stattgefunden. Es ist nicht so, dass gar keine Konvergenz gibt. Die Renten sind jetzt angeglichen und in vielen anderen Bereichen sind natürlich auch ähnliche Strukturen da. Und trotzdem setzt sich dann etwas fest. Ich glaube, es gibt sowas wie so einen Eigensinn auch von Kultur, also auch Mentalitäten, auch so eine Ostidentität. Die hat sich herausgebildet und das eben nicht nur bei Leuten, die jetzt DDR-Nostalgiker sind, sondern auch bei jungen Leuten, die mit der DDR gar nichts am Hut haben, sondern die irgendwie in den 90er Jahren oder sogar in den Nullerjahren geboren sind. Ich war neulich in Wismar in einer Schule, da sagten mir die Schüler auch, 9. Klasse, sie verstehen sich als Ostdeutsche. Da habe ich erstmal natürlich ein bisschen geguckt. Aber das scheint sich irgendwie fortzusetzen.
Könnte nicht das Anderssein von Ost und West eines Tages nur noch in dem Sinne anders sein, wie sagen wir zwischen Nord- und Süddeutschland?
Ja, ich denke, ein Stück weit wird auch so sich so normalisieren, in so eine Art Regionalisierungsprozess übergehen, wo wir eben sagen, ja, die Bayern müssen sich ja jetzt auch nicht Niedersachsen angleichen oder Bremen. Das wollen die auch gar nicht. Wir haben ja sowieso föderale Strukturen. Und der Osten wird vielleicht nicht kein ganz einheitlicher Block bleiben. Wir haben ja auch Unterschiede zwischen den ostdeutschen Bundesländern. Aber andere Sachen sind eben problematisch, wo wir sagen, ja, dass irgendwie diese Vermögensungleichheit so groß ist, dass große Unternehmen sich nicht ansiedeln im Osten oder große Behörden. Das ist, oder auch, dass die Elitenschwäche im Osten so stark ist, also dass wenige Ostdeutsche in die Eliten aufsteigen. Das ist sicher problematisch. Andere Sachen werden wir irgendwann akzeptieren und dann zu so einer Art auch lokal Kolorit erklären und damit umgehen können.
Im Tagesspiegel gab es schon eine Rezension Ihres Buches. Da schreibt Gerrit Terhorst, Sie würden sich in Ihrem Buch für die Akzeptanz von Zuständen stark machen, die Sie zugleich alarmierend fänden. Falls Sie dem zustimmen, was ist denn das Alarmierende am Anderssein des Ostens?
Ja, ich stimme dem gar nicht so zu. So lese ich, hoffe ich, dass mein Buch nicht gelesen wird. Da würde ich schon sagen, ich sage relativ genau, was problematisch ist und was nicht problematisch ist. Und problematisch ist natürlich eine Entwicklung, die auf die Erosion auch unserer demokratischen Strukturen hinausläuft. Wir alle kennen die Debatte um die Stärke der AfD und auch die Landtagswahlen in 3 Bundesländern, ostdeutschen Bundesländern im Herbst. Und da mache ich mir schon Sorgen, ob die Demokratie da nicht kippen könnte, ob wir nicht auch einen Zugriff auf politische Macht haben von extremen, extremistischen Kräften. Und da würde ich schon sagen, das ist ja nichts, was wir jetzt irgendwie einfach so hinnehmen können oder sagen können, das ist harmlos und das ist irgendwie eine Regionalisierung, sondern das ist etwas, was uns doch, glaube ich, sehr stark beschäftigen sollte.
Ungleich vereint, warum der Osten anders bleibt, so heißt das neue Buch des Soziologen Professor Dr. Steffen Mau von der Berliner Humboldt-Universität. Herr Mau, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gern.
Schönes Wochenende.
Ihnen auch.
Das waren die Profis. Ich bin Stefan Karkowski. Ihnen ein schönes Wochenende.
Radio 1. Nur für Erwachsene.